Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Floro.
Für Detroit sollte man mindestens 2 Nächte einplanen.
Aber wirklich im Innenstadtbereich hat man dann eher keine B&Bs.
Diese sanfte Hügellandschaft. Es ist einfach überall idyllisch und schön und nett. Teils wirklich karibisch blau, türkises Wasser. Man hat Strände teilweise für sich.
Und hier sind wir wieder, waren meine Reise USA. Ja, Florian, wen hast du heute zu Gast?
Heute habe ich Philipp Grimm zu Gast.
Und wohin geht die Reise?
Es geht mit Philipp Grimm nach Michigan.
Das ist also der US-Bundesstaat, der östlich vom Lake Michigan liegt, oben an den großen Seen, den Great Lakes.
Genau so sieht es aus, richtig.
Da sind wir mal gespannt und hören uns das jetzt mal an.
Willkommen zur heutigen Folge von Meine Reise USA. Es geht in den Mittleren Westen und zwar ganz genau nach Michigan. Und da haben wir einen absoluten Experten hier, das ist der Philipp Grimm. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Florian.
Mittlerer Westen, hört man das gerne in Michigan oder wie würdest du es lieber einordnen?
Mittlerer Westen stimmt schon so von der Einordnung, das beschreibt aber auch hauptsächlich die Leute, die da leben. Also es gibt so einen Schlag Mensch, der im Mittleren Westen wohnt und von daher ist das da schon ein Kompliment, weil die als sehr herzlich und sehr freundlich, also über das, was man so USA typisch kennt, dieses Freundliche, was aber teilweise ein bisschen oberflächlich ist, geht das weit hinaus. Also es ist wirklich von Herzen sehr, sehr, sehr liebe Menschen da oben und sehr bodenständig. Und von daher ist das schon in die Richtung ein Kompliment. Ansonsten Mittlerer Westen klingt ja immer so ein bisschen, als wäre das eine Region, die man nicht unbedingt sehen müsste, was überhaupt nicht stimmt. Okay. Und Westen ist eigentlich auch falsch. Also eigentlich sind wir hier sogar noch, wenn man die USA in zwei Hälften teilt, sogar noch im Ostteil.
Ja.
Aber wir sind im Norden der USA.
Also der Michigan im Mittleren Westen ist im Norden der USA und eigentlich auch eher östlich. Wie kommen wir denn jetzt am besten dahin?
Ja, Michigan hat eine sehr große bekannte Stadt, die da Detroit heißt. Und die hat auch einen sehr guten Flughafen, der bedient wird von hauptsächlich der Delta. Also ein großer Delta-Hub. Und da kommt man eben zum Beispiel von Frankfurt nonstop mit der Delta nach Detroit. Auch von München an manchen Tagen innerhalb der Saison. Die fliegt nicht täglich. Mhm. Und die Lufthansa fliegt auch täglich von Frankfurt nach Detroit. Und ansonsten gibt es auch super gute Umsteigeverbindungen. Also die Kombination über Amsterdam ist sehr, sehr gut. Die benutze ich ganz gerne. Ich komme aus dem Düsseldorfer Raum.
Ja.
Aus Hamburg sicher auch ganz gut. Aus den anderen kleineren regionalen Flughäfen in Deutschland auch ganz gut zu machen. Oder eben mit Zubringer über Frankfurt. Und was sich aber auch sehr gut anbietet, ist Chicago. Weil Chicago vom Südwesten Michigans nur ungefähr 2 Stunden Autofahrt entfernt ist. Und da kann man das auch ganz gut als Startpunkt benutzen. Und bietet sich sowieso an, das zu kombinieren.
Okay, gut. Also wir tun mal so, als würden wir in Detroit landen. Wie viel Zeit sollte ich denn dafür einplanen? Wobei, wir sagen mal gleich vorweg, es wird demnächst noch ein weiterer Podcast nur zu Detroit geben. Deswegen jetzt hier einfach nur mal so 2, 3 Worte dazu. Und ja, genau, wie viel Zeit sollte ich dabei einplanen?
Also für Detroit sollte man mindestens 2 Nächte einplanen. Lieber mehr, weil die Stadt einfach extrem viel zu bieten hat. Eine extrem reichhaltige Geschichte, viel schöne Architektur. Also man kann da wirklich gut die Zeit auch nutzen und verbringen und wie gesagt, mindestens 2, besser 3 Nächte. Okay. Und nach oben natürlich keine Grenzen gesetzt, je nachdem, was man machen möchte.
Je nachdem, wie viel Zeit man insgesamt hat. So, okay. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Von Detroit aus, am besten entlang der Küste. Du sagst, wo es lang geht, links, rechts, lang.
Genau, Detroit liegt ja ganz unten im, also ich sag mal unten, aber es ist eigentlich der Süden, Südosten Michigans gemeint. Und man muss sich Michigan erstmal vor Augen führen. Am besten schauen sich alle Hörer mal eine Karte an von Michigan, wo ich jetzt davon spreche. Denn Michigan besteht aus 2 unabhängigen Halbinseln. Die sind voneinander getrennt, aber verbunden durch eine Brücke, die 8 Kilometer lang ist, die Mackinac Bridge. Und es sind 2 Halbinseln. Es gibt die untere und die obere oder Lower und Upper Peninsula. Mhm. Und Detroit liegt eben ganz im Südosten der Lower Peninsula. Die Lower Peninsula sieht ungefähr so ein bisschen aus wie ein Küchenhandschuh, so ein, mit dem man
heiße Sachen aus dem Pipe.
Heiße Sachen aus
dem Pipe. Im Englischen sagt man ein Mitten, also ein Mitten, also ein Fäustling.
Fäustling,
ja. Und so hat man auch immer seine Landkarte mit dabei. Also ja. Da kann man immer ganz schön zeigen, wo man langfährt und wo man hin möchte. Also wir stellen uns jetzt mal vor, Detroit ist, wenn man sich seine linke Hand mit dem Handrücken zu den Augen hält, ganz unten rechts. Okay. Und dann gibt es die sogenannte Thumb Coast, die heißt wirklich so, also die Küste, die an dem Daumen so entlang läuft. Die ist eher ein bisschen weniger touristisch ausgebaut, also deutlich ruhiger noch. Und die lassen wir jetzt aber erstmal rechts liegen in dem Fall, also links liegen und fahren einmal quer durch an den Lake Michigan. Das ist nämlich die Westseite von vom Staat Michigan, die Ostseite des Lake Michigan. Und ja, da haben wir eben sehr, sehr viele schöne kleine Beachtowns, nenne ich es. Man muss sich vorstellen, die großen Seen sind eigentlich keine Seen. Also sind ja Seen im geografischen, hydrologischen Klar. Sinne. Süßwasser, auch das größte Süßwasservorkommen der Welt. Also diese großen Seen, die fünf. Und wenn man davor steht, dann wirkt es aber einfach wie am Meer. Also wir haben ja alles von Wellen, Strände, Leuchttürme und so weiter und so fort. Und entsprechend auch diese kleinen Hafenstädtchen, wirklich ganz gemütlich, mit Yachthäfen, mit kleinen so Kapitänsvillen auch teilweise. Ja. Also richtig, wie man sich das, wie man so aus so Vorstadtfilmen kennt, diese Holzhäuschen mit Veranda und Fahne vorne dran. Leuchttürme, gemütliche Main Streets mit authentischen, familiengeführten, hauptsächlich Cafés, Restaurants, Geschäften und so weiter. Also da findet man wenig Ketten. Generell in diesen Main Streets.
Also wenig Kettenhotels oder Ketten?
Beides. Also es gibt Kettenhotels, die sind aber dann hauptsächlich eher an den Außenbereichen dieser kleinen Städtchen, also an den Hauptstraßen. Aber wirklich im Innenstadtbereich hat man dann eher kleine B&Bs, die mit 3, 4, 5 Zimmern, wo die Herbergsväter und Mütter morgens das Frühstück servieren, also ganz urig. Und das ist eben so ein bisschen die Stimmung, die man da in diesen Beach Towns hat, die sich wirklich komplett eigentlich die Küste am Lake Michigan von Süd nach Nord hochziehen.
Kann ich da kurz einhaken,
ja.
Wenn wir ans Praktische denken, sprich ans Thema Buchen, weil du so sagst, das sind 3, 4, 5 Zimmer, das sollte ich da wahrscheinlich je nach Jahreszeit vorab buchen?
Das ist richtig, genau. Okay. Das, sagen wir in Anführungszeichen, das Problem ist, man kann diese ganz schönen kleinen selten über Veranstalter buchen. Also wenn man jetzt ins Reisebüro geht und sich eine Reise zusammenstellen möchte, dann ist das nicht ganz so leicht. Oder über einen Reiseveranstalter, die muss man häufig direkt bei denen auf den Webseiten sogar oder über die Seiten eben der lokalen Tourismusbüros von den einzelnen Örtchen anfragen und buchen. Ja. Das lohnt sich aber dann tatsächlich wirklich. Also das ist wirklich ein ganz, ganz außergewöhnlicher Aufenthalt, weil man dann wirklich auch morgens mit den Leuten da ins Gespräch kommt. Und wie gesagt, die Leute sind einfach extrem nett, extrem freundlich und gerade, weil es so wenig Massen- oder internationalen Massentourismus gibt, generell überhaupt kein Massentourismus in der Region, aber die Leute haben wenig internationale Touristen, relativ wenig und freuen sich dann halt immer, wenn jemand kommt mit einem fremden Akzent und man kommt immer ins Gespräch und irgendeine Connection zu Deutschland gibt es dann auch immer.
Ja.
Von daher ist das immer ganz, ganz zauberhaft mit den Leuten. Ja.
Also sehr authentisch.
Ja, total. Genau.
Jetzt wolltest du ein paar Städtchen auch, glaube ich, konkret.
Ja, genau. Also es gibt, die haben auch alle so wohlklingende Namen. Also Grand Haven zum Beispiel ist eins dieser Städtchen mit die sogenannte Coast Guard Station an den großen Seen. Also es, wie gesagt, das ist nochmal so dieses Ausmaß dieser großen Seen.
Ja.
Es ist wirklich wie am Meer. Also es gibt da eine Coast Guard, es gibt Frachtschiffe, die da rumfahren und Fracht über die Seen transportieren. Und Grand Haven ist eben eins dieser Städtchen. Wenn man weiter Richtung Nord fährt, jetzt wären wir so am Bereich, wenn wir unsere Hand nochmal nehmen, am Bereich der Spitze des kleinen Fingers ungefähr oder zwischen kleinem und Ringfinger, da liegt der Ort Traverse City. Traverse City ist ein etwas größere Kleinstadt, sage ich mal, also so das Zentrum im Norden. Nochmal generell alle Städte eigentlich außerhalb von diesem Metropolgürtel rund um Detroit sind in der Regel kleine Städte. Also da hat man wenig Großes noch und es ist alles sehr, sehr ruhig und authentisch. Wie gesagt, aber
klein heißt?
Okay. Ja, Traverse City, ich würde so ungefähr 15.000 Einwohner schätzen.
Okay, das ist wirklich.
Und das ist schon so das Zentrum, würde ich sagen, da oben in der Ecke. Auf jeden Fall auch total schön, super schöne Innenstadt, wie gesagt, ein bisschen größer und alle ja, Einrichtungen, die man so zum Urlaub braucht. Also man hat direkt an der Stadt, ist ein kleiner Stadtstrand mit Verleih für Kanus, Kajaks. Man kann Katamarantouren von dort aus machen. Die Region ist berühmt für den Kirschanbau. Also wird auch Cherry Capital of the World genannt. Sogar der kleine Flughafen da ist der Cherry Capital Airport. Ist historisch einfach so gewachsen, vom Klima super geeignet eben für die Kirschen. Und das wandelt sich aber mittlerweile eher zum Weinanbau, weil es sich einfach mehr lohnt für die Leute. Ich glaube, da gehen wir aber später auch nochmal drauf ein, wenn es ums Kulinarische und sowas geht. Aber die Region, wie gesagt, sehr schön, bisschen Rolling Hills mäßig, also diese sanfte Hügellandschaft, hier und da immer so ein paar Weingüter, wo man auch teilweise drin schlafen kann, die dann eben auch wieder so ein B&B dabei haben. Und wenn man ungefähr eine halbe Stunde rausfährt, dann ist man an den wunderschönen Sleeping Bear Dunes. Ist eine National Lakeshore. Das gehört zum Nationalpark Service, also wird auch von dem verwaltet. Man kommt auch mit diesem Jahrespass vom National Park Service da rein.
Okay.
Gehört also dazu. Ist also im Prinzip ein Nationalpark, heißt aber National Lakeshore. Die gibt es also nur an den großen Seen. Und das sind eben Sanddünen, die sind bis zu 140 Meter hoch. Wirklich wunderschöne Ausblicke auf den See. Der See ist wirklich da unten am Strand türkisblau, geht dann so ins Dunkelblau über. Man hat eine wunderschöne Aussicht über den See, über die Dünenlandschaft. Also es ist grandios. Mhm. Und also Traverse City muss auf jeden Fall auf jeder Reise mit dabei sein. Und wenn wir Traverse City dann, wenn wir da ein paar Tage verbracht haben, fahren wir noch ein Stück weiter.
Sehr relaxed.
Ja, immer total relaxed. Also man kann da Fahrradtouren machen. Also es ist, das Schöne an Michigan ist, man hat wenig so Bucketlist-Ziele, die man abhaken muss. Also es ist kein Urlaub, wo man Listen abhakt, so von wegen, das muss ich gesehen haben, das muss ich gesehen haben, sondern man lässt sich da mehr oder weniger treiben. Es ist einfach überall idyllisch und schön und nett und sehr entspannt. Und das ist wirklich ein Urlaub, wo man sehr gut relaxen kann.
Klingt dann auch nach einem Familienurlaubsziel, ne?
Sehr, sehr gut. Ja, weil erstmal ist die Anbindung natürlich so, dass man teils gut ohne Umsteigen hinkommt mit den Fliegern.
Ja.
Ob nach Detroit oder nach Chicago, dann sind die Entfernungen nicht so weit vor Ort. Also man kann gut wirklich innerhalb von 2-2,5 Stunden zum nächsten Etappenziel kommen. Das ist ja anders als im Westen, wo man ja teilweise wirklich hunderte Kilometer fahren muss.
Ja.
Wenn man wirklich so eine klassische große Rundreise macht. Und das Gute ist natürlich auch an den Seen, da gibt es kein brennendes Wasser in den Augen und auch keine Quallen, Haie, was auch immer.
Stimmt.
Kein keuchendes Meeresgetier, was da rumschwimmt, sondern man hat einfach den puren Badespaß mit frischem, erfrischenden Seewasser. Und es sind ja nicht nur die großen Seen, man hat im Inland noch über 10.000 weitere Inlandseen, die teilweise auch wunderschön und größer sind als alles, was wir in Deutschland haben. Also es ist alles, was sich am Wasser abspielt, da super, super auch natürlich für Kinder und Familien.
Ja, das klingt echt gut.
Apropos Kinder, was ich glaube ich noch sehr empfehlen kann, ist die kleine Insel Mackinac Island.
Mackinac Island,
die liegt wieder zu unserer Karte zurück, so an der Spitze. Also ja, ein bisschen rechts von der Mittelfingerspitze.
Ja, ja.
Die liegt also schon im Lake Huron, also in dem anderen großen See, der auf der Ostseite Michigans liegt. Und die Insel, die liegt ungefähr eine 15- bis 20-minütige Bootsfahrt vom Festland entfernt. Mhm. Und das Besondere ist, dass die Insel autofrei ist. Also es gibt hier nur Pferdekutschen,
Fahrräder.
Das Auto lässt man am Festland stehen, genau. Und bewegt sich eben entweder zu Fuß durch den kleinen Ort, der übrigens, eigentlich ist es wie eine Zeitreise, wenn man darüber fährt. Man lässt das Auto zurück, man kommt dahin, man hat keinerlei Straßenlärm, Autolärm, man hört nur Getrappel von Hufen, weil da überall Pferde durch die Gegend, über die Straßen laufen, die Kutschen ziehen. Sogar die Waren von den Schiffen, die in die Restaurants und sowas geliefert werden, werden alle auf Pferdekutschen ausgeliefert. Also es ist wirklich so ein bisschen Zeitreise, weil die Häuser sind auch alle so in diesem Stil Mitte 19. Jahrhundert, so ein bisschen viktorianisch würde ich es nennen. Man läuft da durch diese Hauptstraße in die Nebenstraßen. Es ist einfach Historie pur, es ist eine alte Pelzhändler Hochburg zu Zeiten, wo die Trapper da unterwegs waren.
Okay.
Hoch umkämpft zwischen Briten, Franzosen und so weiter. Also ist historisch auch echt interessant.
Ja.
Und das muss man auf jeden Fall auch noch mitgemacht haben. So eine Kutschfahrt oder mit dem Fahrrad einmal um die Insel, das sind so 15 Kilometer. Hat außerhalb auch echt schöne Wälder und so. Die Insel muss man auch auf jeden Fall gesehen haben. Und gerade natürlich, wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist das, glaube ich, echt cool, wenn man mit so einer Kutsche dann durch die Gegend fährt. Und
voll.
Gibt noch das.
Ich kann da auch wohnen.
Ja, genau, du kannst da wohnen. Es gibt auch da wieder schöne kleine Inns und B&Bs, auch ein bisschen paar, ja, was ist größere Hotels, aber schon Hotels auch, aber die sind auch alle independent, also alles unabhängige Hotels, nichts, was man, oder wenig, was man auch über die großen, sag mal, Reisewebseiten, Booking etc. buchen kann. Nochmal was ganz Besonderes, das Grand Hotel, was auf der Insel liegt.
Ja.
Das ist, liegt so ein bisschen außerhalb vom Ort.
Klingt eh.
Man läuft da hoch, so ein bisschen auf den Hügel hoch. Ist so ein altehrwürdiges Hotel, wo wirklich Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts die reichen Industriebarone, sage ich mal, aus Chicago, aus Cleveland, aus Detroit, ihre Sommerfrische verbracht haben. Und das ist so in dem Stil sehr extravagant von der Einrichtung. Die Teppiche, die Decken, die Tapeten. Man hat das Gefühl, das beißt sich alles von den Farben und von den Designs, aber es ist so gewollt. Also es gibt da vor Ort einen eigenen Historiker, einen Hotelhistoriker, der super Touren auch anbietet. Und der erzählt einem auch, warum das alles so extravagant in diesem Hotel ist. Also man hat da Blumentapeten mit, weiß nicht, mit Hunden gemusterten Teppichen gemischt. Und er sagt, wir wollen einfach, dass der Aufenthalt in den Köpfen bleibt. Wir wollen nichts Normales machen, wir wollen außergewöhnlich sein.
Ja.
Und das ist es auch.
Wie du erzählst, auch bei dir ist es auch jeden Tag im Kopf geblieben.
Ja, absolut. Es ist schon ein Erlebnis. Vor allem ab 18 Uhr ist auch eine Kleiderordnung vorgeschrieben. Also muss man zum Dinner gehen, müssen die Herren auch, genau, im Sakko mit Krawatte, keine Jeans erlaubt erscheinen. Okay. Selbst Kinder, ich meine ab 10 oder 11 Jahren, gilt derselbe Dresscode. Frauen dann eben entweder im Kleid, im Rock oder im Hosenanzug, aber Jeans etc., also legere Freizeitkleidung, die ja sonst in den USA überall, egal wo man hingeht, immer absolut erlaubt ist und okay ist, ist eben da nicht erlaubt. Und wer seine Krawatte oder Sakko vergessen hat, kann sich da auch zur Not was leihen. Aber ja, das ist schon echt besonders.
Ach so, das geht. Ja, weil ich meine, da muss man ja wirklich, genau wie du sagst, USA-Urlaub da ist. Also ich habe noch nie einen Anzug mit in die USA, zum Urlaub jedenfalls nicht mitgenommen. Und dann steht man da, aber dann kann man sich zu tun was auswählen.
Ganz genau, ja, ja. Das ist, oder auch kaufen, ne? Oder, ja, auch entsprechende Geschäfte. Und ja, das Gebäude an sich ist großes, weißes Gebäude mit Säulen, mit einer riesen Veranda. Es sagt von sich, dass es die längste Veranda der Welt hat, mit über 250 Metern. Da stehen dann hunderte von Schaukelstühlen draußen auf der Veranda. Natürlich die amerikanische Flagge ist allgegenwärtig, hängt überall da an der Veranda. Und das ist schon beeindruckend. Wer jetzt nicht in dem Hotel wohnen möchte, muss dazu sagen, es ist nicht günstig. Kann auch aus dem Ort hochlaufen oder mit der Kutsche hochfahren, da mal aussteigen und sich das anschauen. Da zahlt man dann einen kleinen Beitrag, dass man sich das anguckt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil es einfach eine absolut verrückte eigene Welt ist. Die so wirklich so ein bisschen, nochmal Thema Zeitreise, sehr, sehr gut das so ein bisschen abrundet.
Mackinac Island.
Mackinac Island, genau.
Haben wir noch was auf der Strecke?
Ja, dann geht's ja über die Brücke auf die obere Halbinsel. Da wird's dann ein bisschen wilder, naturiger. Ich glaube, da gehen wir nachher noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, wenn's dann so Richtung Aktivitäten geht.
Ja.
Und wenn wir dann Richtung Detroit zurückfahren, da haben wir noch eine ganz kleine Besonderheit. Und zwar ist das Frankenmuth, der Ort. Frankenmuth, ja genau, der Name sagt's schon ein bisschen, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von fränkischen Missionaren, glaube ich, sogar gegründet. Ja. Die wollten da eben die amerikanischen Ureinwohner zum, ich glaube in dem Fall Protestantismus, missionieren und bekehren und haben da eben dieses Örtchen gegründet. Und ja, daraus ist es entstanden. Und mittlerweile ist das so ein bisschen USA-typisch zu einem Ausflugsziel geworden mit bayerischer Architektur.
Ja, klar. Okay.
Sieht so ein bisschen aus wie Disneyland, aber es ist hat halt immer noch diesen historischen Hintergrund. Und deshalb ist es, finde ich, nicht so ein künstliches Örtchen, was da zu Touri-Bespaßung da steht, sondern es hat halt diesen Bezug, diesen historischen. Es ist wirklich auch von diesen Franken gegründet worden. Man kann das alles so über die Stadt verteilt auch nachvollziehen, ist aber mittlerweile natürlich eher so ein bisschen zweitrangig und da steht so der Spaß im Vordergrund. Es gibt da Hotels mit Wasserparks. Es gibt da den größten Weihnachtsladen der Welt. Das Bronner's Christmas Wonderland, was auch schon oft im deutschen Fernsehen, beispielsweise, ich glaube, bei Galileo liefen da schon Dokus drüber.
Ja.
Das ist der absolute Wahnsinn. Also wenn man da reinkommt, die haben nicht jeden Tag geöffnet. Ich glaube, eine katholische Familie, die das seit Generationen führt. Da sind ein paar Feiertage aus christlicher
Zeit,
wo es geschlossen hat. Aber das ist wirklich Wahnsinn. Also wie groß das ist, ich weiß nicht, wie viele Fußballfelder. Riesengroß. Man bekommt auch wie in einem Freizeitpark so einen Lageplan wo welche Abteilung ist. Und man findet hier wirklich, und das ist nicht übertrieben, alles, was man sich an den Baum hängen kann. Also vom Donut über die Freiheitsstatue, über Cowboystiefel, über natürlich Militär ist immer groß, ja, Panzer. Ja, das kann man sich alles an Christbaumschmuck kaufen. Und es gibt da nichts, was es nicht gibt, was man sich an den Baum hängen möchte. Wirklich. Und natürlich alles Mögliche weitere noch. Plastik, Weihnachtsbäume, Lichterketten. Man wird den ganzen Tag mit Weihnachtsliedern bedudelt. Also das ist auch ein absolutes Erlebnis, da mal durchzulaufen und auch einfach die Leute sich anzuschauen, die da durchlaufen.
Das glaube ich. Okay, gut, also jetzt von der Weihnachtszeit trotzdem nochmal zurück in die Sommerzeit wieder. Die Sommerzeit ist, denke ich mal, die beste Zeit für Urlaub machen in Michigan. Da gibt es so eine typische Sommeratmosphäre.
Ja, genau.
Beschreib die mal.
Ja, ich habe das ja schon eben so ein bisschen anklingen lassen, dieses Authentische, dieses Entspannte. Ja. Also man hat hier wirklich keine Hektik, man ist zum Relaxen hier. Mhm. Man kann an den wunderschönen Sandstränden, die es da wirklich fast überall gibt, entspannen. Teils wirklich karibisch blau, türkises Wasser, wunderschön klar. Ist natürlich ein bisschen frischer, ist aber dann doch auch erfrischend. Also im Gegensatz zum Mittelmeer teilweise.
Ja.
Wenn man da reingeht, dann ist das ja Badewannentemperatur. Ich habe jetzt gerade irgendwie gelesen, Mallorca waren über 30 Grad Wassertemperatur.
Ja.
Das ist dann natürlich nicht der Fall. Da hat man ja am besten so erfrischende 22 Grad vielleicht, 21, 22 Grad. Aber es ist eben schön, an so einem Sommertag dann reinzuspringen.
Sommertag, also Juli, August, wie sind dann da so die Temperatur? Also nicht die Wasser, sondern die Lufttemperaturen?
Ja, Sommer, wie bei uns. Also es ist 30 Grad, nicht zu heiß. Also
nicht der Hamburger sondern der...
nordrhein-westfälische Sommer vielleicht, ja. Es gibt natürlich auch mal Tage, wo es schwül ist und ein bisschen heißer. Ja, aber wie gesagt, da hat man immer dann See, wo man reinspringen kann. Und es ist, wie gesagt, so entspannt mit den kleinen Städtchen. Fühlt sich einfach an wie am Meer.
Mhm.
Und die Leute sind alle relaxed. Wie gesagt, es ist ein beliebtes Reiseziel für die Leute von vor Ort. Also es sind hauptsächlich dann Touristen aus der Region, aus dem mittleren Westen, aus den umliegenden Staaten, die da dann auch Urlaub machen. Aber wie gesagt, so Massentourismus, gerade international, gibt es da einfach nicht. Ne?
Das ist ja auch gerade das Schöne, finde ich. Also nicht nur, dass kein Massentourismus da ist, sondern auch, wenn du da Urlauber triffst, dass das dann eben Amerikaner sind.
Genau.
Weil wenn ich in die USA fahre, will ich da ja am liebsten Amerikaner treffen. Sehr chillig, sehr gemütlich.
Ja, und vor allem, man hat Strände teilweise für sich. Ne? Selbst in der absoluten Hochsaison im Juli, gerade natürlich hier weiter nördlich, man kommt auch eben auf der oberen Halbinsel, gibt es schöne Strände und das ist dann nicht wie nochmal zum Mittelmeer zurück, wenn man da wirklich Liege an Liege oder Handtuch an Handtuch liegt, überhaupt nicht. Ne? Also wirklich, man findet immer sein Plätzchen auch für sich und hat da wirklich auch Platz ohne Ende. Ne?
Cool, klingt echt verlockend. So, jetzt haben wir aber viel gechillt und haben uns gemütlich gemacht und entspannt, aber der ein oder andere sucht da ja doch ein bisschen Abenteuer auf, aber das gibt's da auch, oder?
Ja, total. Also natürlich dadurch, dass wir hier sehr viel Wasser haben, sehr viele Seen, sehr viele kleine Seen auch und Flüsse, steht das Thema Wassersport natürlich ganz oben auf der Liste. Also egal, ob mit dem Kajak an den Klippen oben auf der oberen Halbinsel die Küste entlang paddeln oder zu kleinen Inselchen im Lake Huron oder Stand-up-Paddleboarding, Schwimmen natürlich. Man kann sich auf Segeltouren einbuchen.
Ja.
Also alles, was man an einem Wassersport so machen kann. Was vielleicht noch ein bisschen eine Besonderheit ist, auf manchen Flüssen kann man dieses Lazy River Tubing machen. Das sind dann so ein bisschen langsam fließendere Flüsse. Man wird an einer Stelle in den Fluss mit so einem riesigen aufgeblasenen Reifen sozusagen.
Ja.
Reingesetzt und lässt sich dann einfach aus dem Fluss so treiben. So, ich weiß nicht, wie lange das geht, aber vielleicht ein paar Kilometerchen und steigt dann halt irgendwann wieder aus und treibt dann so ein bisschen entspannt auf dem Fluss rum. Das geht also auch. Wenn es dann wirklich mal ein bisschen mehr Abenteuer sein soll, dann ist, glaube ich, das größte Abenteuer, das Michigan zu bieten hat, ist ein Ausflug zum einzigen Nationalpark, der auch wirklich Nationalpark heißt. Das ist der Isle Royale Nationalpark. Das ist eine Insel, die ziemlich weit abgelegen liegt, ganz im äußersten Nordwesten, im Lake Superior oder auch Oberer See in Deutschland genannt, liegt viel, viel näher an der Küste von Minnesota oder auch Ontario in Kanada.
Okay.
Ja. Und man kommt da eben per Fähre oder auch teilweise mit so Wasserflugzeugen nur hin.
Mhm.
Allein die Anreise. Also es ist kein Nationalpark, den man mal eben so in seiner Route mit einbaut. Entsprechend ist er auch einer der am wenigsten besuchten überhaupt der USA.
Ja.
Und wenn man da ist, dann ist man wirklich in der absoluten Wildnis. Also es ist eine Insel, die nicht klein ist. Also die Ausmaße genau kann ich jetzt nicht sagen, aber man kann da schon mehr Tageswanderungen oder auch Camping, Backcountry-Camping und sowas machen. Es ist ein Ökosystem, was sich selbst erhält, wo Wölfe und Elche leben, die auch teilweise, wenn die Seen im Winter zufrieren, wieder aufs Festland rüberkommen. Ja. Also da ist ein ständiger Wechsel auch des DNA-Pools, sag ich mal. Also es hält sich selber so ein bisschen die Waage.
Okay.
Und da hat man wirklich das Gefühl, absolut in der kanadischen Wildnis was zu sein.
Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt schon sehr nach Kanada.
Ja.
Das Ganze, ne? Ist ja auch nah an Kanada dran.
Richtig, genau. Das ist eben der einzige Nationalpark. Wie gesagt, wir haben noch diese National Lakeshores, einmal die Sleeping Bear Dunes, die habe ich ja eben schon angesprochen. Die sind, wie gesagt, eine halbe Stunde ungefähr westlich von Traverse City gelegen. Da kann man auch schöne Wanderungen durch die Dünen machen. Und es sind nicht nur Dünen, es sind auch teilweise richtig schöne Wälder, die eben auf den Dünen wachsen. Wer ganz abenteuerlustig ist, der kann bei einem Aussichtspunkt, es gibt eben in dieser National Lakeshore gibt es einen Scenic Drive, so eine Rundtour, die man mit dem Auto abfährt, wo es verschiedene Stops auch gibt mit Aussichtspunkten. Und von dem, der eigentlich so der berühmteste und beliebteste ist, gibt es einen Punkt, wo man die Dünen bis ganz runter klettern kann.
Okay.
Also runter zum See.
Ja.
Das sind aber bestimmt 120, 130 Höhenmeter, die man in einer extrem steilen Sanddüne, wie man wieder hochklettern will. Also es stehen auch Warnschilder da. Man soll das nicht leichtfertig machen. Man überschätzt das.
Ja.
Oder man überschätzt sich, unterschätzt das.
Ja.
Weil es wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Also ich habe da mal so einen ganz kleinen Teil, wirklich nur wenige Meter versucht und da war ich schon komplett
angst. Du sagst ja ein.
Genau.
Ein,
aber es machen wirklich immer mal wieder Leute und man kommt wenn man unten am Strand ist, also am See, kommt man nicht anders wieder weg als wieder hoch. Also es gibt keinen Weg, außer man schwimmt die Küste entlang, aber es ist auch nicht das weniger
anstrengend. Auch anstrengend.
Und deshalb steht auch ein Warnschild, wo dann drauf steht, seid gewarnt, also unterschätzt den Rückweg nicht. Und wer es nicht schafft, der muss dann wirklich gerettet werden von der lokalen Parkverwaltung.
Ja.
Die nehmen da auch Geld für. Also das sind dann, $3,000 oder sowas. Und beim letzten Mal haben sie gesagt, das sind pro Jahr, so 30 bis 40 Leute, die dann da rausgeholt werden müssen, weil sie es nicht mehr hochschaffen. Also wer wirklich fit ist, der kann das gut machen, aber man sollte es wirklich nicht unterschätzen. Nee. Und dann haben wir noch eine andere National Lakeshore, die soll nicht vergessen werden. Die ist auf der oberen Halbinsel. Die nennt sich Pictured Rocks. Pictured Rocks aus dem Grunde, weil wir hier eine Klippenküste haben, die so orange, rot, bräunlich leuchtet, wo man auch, wie gesagt, schön mit dem Kajak zum Beispiel entlang paddeln kann. Oder es gibt auch so Bootstouren, wo dann das Boot ist eine Art Ausflugsboot entlang dieser Küste fährt. Das sind mehrere Meilen und dann an verschiedenen Felsformationen hält und immer erklärt. Die haben dann immer so coole Namen. Lover's Leap und welche Bögen und so weiter. Und fährt dann auch teilweise in so ganz enge Buchten rein. Die gibt es auch beim Sunset, das sehr, sehr schön ist.
Ja.
So eine Sunset-Cruise, weil die dann nochmal schön angestrahlt werden von der Sonne und dann nochmal extra rot leuchten. Und da braucht man übrigens keinen Eintritt zahlen. Oder da braucht man da den Pass nicht auf dieser Pictured Rocks. Okay. Ja, und sonst natürlich sehr viele State Parks, National Forests. Also der Staat ist zu 60-70% von Wald bedeckt. Man hat ja also sehr viel Natur auch.
Ja.
In der Nähe, und auch wenn nicht National Park oder National Lakeshore draufsteht, hat man immer schöne Natur und schöne Wanderwege und so weiter. Also wie gesagt, hier gibt es eigentlich wenig, was man so abhaken muss von seiner Liste. Man kann auch einfach so in die Natur laufen und es ist fast überall schön.
Das klingt gut, das klingt richtig gut. Ein ganz anderes Thema. Gut, wir hatten schon so ein bisschen, wenn ich es schaffe, die Dünen hochzukommen, dann bin ich quasi ja Hochleistungssportler. Und apropos Hochleistungssport, College-Sport oder College-Football, ganz wichtiges Thema.
Ja, ganz wichtig. Ist auch hier bei uns in Deutschland noch gar nicht so bewusst, was das eigentlich für ein Riesenthema ist in den USA. Also dieser College-Sport, gerade der Football, ist da mindestens auf derselben Stufe von der Beliebtheit wie der Profisport.
Ja.
Und die Stadien sind auch riesengroß. Also in Michigan gibt es zwei, sag ich mal, ganz große Unis. Das ist einmal die University of Michigan in Ann Arbor. Das ist ungefähr dreiviertel Stunde von Detroit entfernt.
Ja.
Ganz hübsches Unistädtchen, also so richtig liberales Flair und auch da schöne Innenstadt mit coolen Geschäften und Restaurants und so weiter. Super schöner Campus, das hat so ein bisschen Hogwarts
Feeling sogar, wenn man da in den Lesesälen zum Beispiel von der Jura-Fakultät ist. Das sieht wirklich aus wie die große Halle in Hogwarts bei Harry Potter. Auf jeden Fall, die hat auch eine sehr, sehr beliebte und berühmte Football-Mannschaft, die University of Michigan. Ist jetzt letztes Jahr übrigens Meister geworden, Landesmeister. Und hier ist das größte Footballstadion, das ist generell das größte Stadion der USA. Und das ist eben, hat über 110.000 Plätze. Und es ist eben, spannend, dass das größte Stadion kein Profistadion ist, sondern eben ein College.
Ein College-Stadion, genau.
Und da kann man auch Touren machen durch das Stadion, das ist ganz cool, wo man dann eben auch zum Beispiel durch die Umkleidekabinen mal geht und durch diesen Gang. Da gibt es also nur einen Gang, der aufs Feld führt. Und da merkt man richtig, also wenn man sich vorstellt, wie die Atmosphäre da ist, wenn die 110.000 Leute einen anfeuern, mal aus dem Gang rauskommt, was das für ein Erlebnis sein muss, wenn man da Spieler ist. Und hier gab es auch ein paar berühmte Sportler. Ich glaube, der berühmteste Footballer, den man auch in Deutschland kennt, ist Tom Brady.
Tom Brady, ja.
Okay. Über 20 Jahre gespielt, mehrere Super Bowl-Titel gewonnen und der hat eben seine College-Zeit in Michigan, an der University of Michigan verbracht.
Und kann ich da auch, also ich bin jetzt als Urlauber da, spontan Tickets kaufen?
Ja, so relativ spontan wird es, glaube ich, schwierig, gerade wenn es dann gegen die großen Rivalen geht. Also ich habe ja gesagt, es gibt zwei Unis in Michigan, die Michigan State ist die andere, die ich will nicht sagen, hassen sich, aber ist schon eine große Rivalität. Noch größer allerdings gegen Ohio State. Also Ohio ist der Nachbarstaat von Michigan und das sind so die beiden absoluten Rivalen, Michigan gegen Ohio State. Da wirst du keine Tickets kriegen. Aber alles andere im Kalender, ich glaube, das sind so sechs bis sieben Heimspiele pro Saison. Also es ist nicht viel.
Ach so,
ist gar nicht viel. Es sind immer die Samstage. Und wenn man das vorher weiß und da zufällig dann das Spiel ist oder man es drumherum plant, dann kriegt man auch Tickets noch. Aber es ist schon immer ausverkauft.
Ich meine, über 100, was ist das, 110.000?
Ungefähr 110. Es ist schon immer ausverkauft. Und das ist ja nicht nur das Spiel selber. Drumherum, die Amerikaner kennen ja dieses Tailgating. Das ist ja bei uns auch eher nicht so bekannt, wo dann die Vorgärten rundherum oder die Parkplätze vollstehen mit Autos, wo dann die Leute ihre Zelte aufbauen und dann Pavillons und da grillen und wirklich schon Stunden vor den Spielen, egal ob College oder Profisport übrigens, ihre Zeit verbringen, schon miteinander singen, Spaß haben. Und das sind ja immer absolut friedliche Veranstaltungen. Ne? Da gibt es ja keine Hooligans oder sowas, wie bei uns in Deutschland teilweise. Und das ist schon ein absolutes Erlebnis da zum College-Sport. Also wie gesagt, das kann man sich nicht vorstellen, wie groß und wichtig das auch da ist. Ne?
Ja, klingt sehr danach, wirklich. Also richtiger Event oder richtiges Eventcharakter ist das Ganze. Und Michigan hat aber auch noch so ein paar andere Events zu bieten, oder?
Ja, genau. Also wenn man jetzt mal von Detroit absieht, gibt es einige Events, die oft auf irgendeinem Lebensmittel basieren. Ach. Also wurde ein bestimmtes Lebensmittel für die Region.
Ein Stück die Cherry.
Genau, die Cherry, wie ich ja schon eben angekündigt hatte. In Traverse City gibt es also natürlich das Cherry Festival.
Ja.
Das ist ein ganz großes im Sommer, wo dann die Kirche mit Paraden, mit Tastings, mit allem Möglichen gefeiert wird. Dann gibt es aber auch noch andere, zum Beispiel auf Mackinac Island gibt es das Fudge Festival. Fudge ist eine Süßigkeit, ist nicht so wie das Fudge, was man hier teilweise kennt. Ja. Das ist ein bisschen weicher und cremiger, was da wirklich in jedem zweiten Geschäft verkauft wird.
Okay. Und,
man nennt die Touristen, die nach Mackinac Island kommen, auch teilweise Fudgies, weil die oft eben wirklich zum Fudge nur rüberkommen. Mhm. Das Tulip Time Festival, es gibt einen Ort an der Westküste, also einer dieser Beach Towns, die ich gesagt hatte, der Holland heißt und eben da ähnlich wie Frankenmuth von Holländern gegründet. Und da gibt es eben im Frühling, ich meine im Mai wäre das Tulip Time Festival, wenn man alles mit Tulpen bepflanzt und da gibt es auch eine Parade, wo die dann mit Holzschuhen und sowas durch die Straßen laufen und ihr holländisches Erbe eben feiern. Also ganz witzig, das sind immer so viele lokale Festivals, wo man auch gut mit den Locals mal ins Gespräch kommen kann, sehr, sehr charmant aufgezogen. Was haben wir noch? Es gibt ein großes Fireworks Festival in Traverse City, was jetzt kürzlich erst aufgelegt wurde, also erst 3-4 Jahre alt. Ich glaube, das letzte Mal hat sogar das deutsche Team gewonnen. Und das sind wirklich riesen Feuerwerke, die absolut gleichwertig zu großen Feuerwerken hier sind. Und das läuft dann auch über ein paar Tage, wo dann immer so riesen Firework-Displays veranstaltet werden. Ja, also ganz viel so Lokales, wo dann irgendwas Bestimmtes gefeiert wird, aber immer ganz, ganz charmant eigentlich.
Schön, ja, das klingt richtig gut. Du hattest so ein bisschen über die Menschen auch erzählt, Mentalität, Gastfreundschaft muss da extrem groß auch sein.
Ja.
Aber wenn du so in ein, zwei Sätzen die Michigander. Die Michiganders.
Ja, das mit der Landkarte hatte ich ja eben schon mal erzählt.
Ja, genau.
Das ist immer sehr, sehr, sehr witzig, auch wenn man da mit den Leuten spricht, dann zeigen sie auch einem immer auf ihrer Hand, wo sie herkommen oder wo sie ihr Ferienhaus haben und so weiter. Das ist wirklich sehr praktisch.
Ja.
Und also wirklich absolut freundlich und ja, auch zuvorkommend. Ich habe ein Beispiel, ich war mal auf einer Reise, da hatten wir dann irgendwo an der Tankstelle kurz Pause gemacht. Ich habe mir einen Snack oder was zu trinken geholt und wollte in Bar bezahlen. Und dann haben mir ein paar Cent aber gefehlt. Und dann habe ich gesagt, ja, muss ich doch mit Karte zahlen. Und dann hat er gesagt, nee, passt schon, alles gut. Wir freuen uns ja, dass Sie hier Gäste aus Europa haben oder aus Deutschland haben. Und solche Kleinigkeiten findet man da immer wieder. Und auch, wie gesagt, wenn man da mit den in den B&Bs oder ins beim Frühstück sitzt, man hat immer direkt die Anschlüsse an die Familien und so weiter. Also absolut herzliche Bevölkerung da, die sich auch immer freuen, wenn sie hören, dass jemand aus Deutschland dabei ist, weil sie dann erzählen können von ihren Vorfahren, von ihren Onkels oder Opas oder was, die irgendwo in Deutschland stationiert waren oder wie auch immer. Also es gibt immer eine Connection und man ist immer sehr, sehr beliebt, wenn man sich als Deutscher outet oder als Deutsche. Und weil die Leute immer was zu erzählen haben.
Ja, das ist doch der Aufruf schlechthin. Da können wir hin und dürfen uns auch als Deutsche zeigen, in Anführungsstrichen, und sind herzlich willkommen und kriegen gleich Geschichtspunkte erzählt. Neben deutschen Einflüssen gibt es natürlich auch noch weitere kulturelle Einflüsse. Ne?
Ganz genau. Also Deutsch ist tatsächlich die am meist gesprochene zweite Sprache neben Englisch. Ich hatte ja schon erwähnt, es gibt ein paar deutsche Siedlungen in Frankenmuth, die Holländer in Holland. Das Mackinac Island, die Insel, dieser Pelzhändlerstützpunkt war, habe ich ja schon erwähnt. Ja, genau. Das war ja eine spannende Zeit. Auch wenn man da zum Beispiel eine dieser Kutschtouren macht, dann bekommt man noch die ganze Historie erzählt. Es gibt da ein altes oder zwei alte Forts auf der Stadt, auf der Insel, die wirklich sehr umkämpft waren, weil die Briten, die Franzosen, das war ein absolut wichtiger strategischer Punkt da oben, weil genau, es liegt genau am Übergang vom Lake Huron in den Lake Michigan, also an so einer Meerenge, eine Seeenge eigentlich, gerade in diesem, als Pelzhändler-Stützpunkt war das ganz, ganz wichtig und die haben sich da wirklich bekriegt. Ne? Also noch bevor Michigan offiziell Teil der USA wurde als eigener Staat, haben die Briten und Franzosen sich das gegenseitig immer wieder abgeluchst, ne? Und sich dann da die Force gegen immer wieder angegriffen teilweise auch ganz, ganz unblutig und so. Also
ein kleineres
Rahmen, genau, aber absolut viel Geschichte. Und dann hat natürlich Detroit eine Riesengeschichte. Ne? Aber wie gesagt, da wollen wir jetzt nicht zu tief drauf
gehen. Genau, Detroit kommt später. Kommt
nochmal
liebe Zuhörer, was weiß ich, circa 4 Wochen später wird ein Detroit-Podcast auch noch kommen. Was wir noch gar nicht, also bis auf Cherries, hatten, war das Thema Essen. Also klar, American Food gibt es an jeder Ecke natürlich auch. Aber es gibt auch Spezialitäten oder die besondere Michigan-Küche.
Die besondere Michigan-Küche. Ja, dadurch, dass wir an den großen Seen liegen oder dass Michigan an den großen Seen liegt, gibt es ja natürlich sehr viel Lake Food, nicht Seafood, Lake Food. Also besondere Fischarten, die eben im Süßwasser ganz gut zurechtkommen und gedeihen, sage ich mal.
Ja.
Da gibt es den Whitefish, der wird in den USA immer nur Whitefish genannt. Okay. Das ist, ich kann es gar nicht sagen, irgendeine Lachsart mit weißem Fleisch, wie der Name schon sagt. Absolut köstlich. Der steht, habe ich auf jeder Speisekarte in verschiedensten Formen, gegrillt, gebraten, gebacken. Meine Lieblingsart ist allerdings ein Smoked Whitefish Dip. Und den kann man super als Vorspeise, da kriegt man dann so Cracker oder diese amerikanische Art der Nachos, die dann nicht gewürzt sind, sondern einfach nur aus diesem, ich sag mal, ungewürzten, leicht gesalzenen Teig bestehen. Und dann dieser Smoked Whitefish Dip, absolut köstlich. Wenn man den dann als Vorspeise hat, da schön am See, irgendwie in einem Restaurant, vielleicht am Sonnenuntergang sitzt, sich auf seine Hauptspeise freut, das ist so für mich das Michigan Summer Flair im Kulinarischen. Und das ist so eine Sache. Ansonsten Mackinac Island, das Fudge hatte ich ja schon erwähnt. Also es ist nicht nur so, dass man da überall Pferd riecht, wenn man da ist, sondern auch Fudge. Also da weht immer so ein leicht süßlicher Fudge-Geruch durch die Straßen, weil es wirklich jedes zweite Geschäft ist ein Fudge-Geschäft.
Extrem süß.
es kommt auch immer darauf an, welche Sorte man sich kauft. Also es gibt es in verschiedensten Varianten mit dunkler Schokolade, mit heller Schokolade, mit Nüssen drin, mit Kirschen natürlich auch, also mit Früchten, alles mögliche, weiße Schokolade. Und ja, das ist schon recht süß und auch recht mächtig, weil es ist, es wird gekocht aus Butter, Zucker und Sahne. Das wird auf eine bestimmte Temperatur erhitzt.
Ja.
Und dann wird das auf so eine kalte Marmorplatte, das Flüssige, gegossen.
Ja.
Und wenn man da ist, kann man das in diesen Shops auch sehen. Das wird dann da vor Ort auch hergestellt, wie die dann dieses diese kalte Masse auf diesem Marmor, auf dieser Marmorplatte ausgießen und dann in Form. Und dann wird das so mit so einer Art Spachtel immer weiter geschippt und gerührt, bis das sich eben verfestigt. Und dann wird das nachher in schöne Scheiben geschnitten und dann kann man das scheibenweise kaufen. Also wirklich eine absolute Spezialität. Mir ist es teilweise ein bisschen zu süß, ein bisschen zu mächtig.
Also es klingt sehr mächtig mit Butter und Sahne und so weiter, aber gut, man kann ja auf dem kleines Portionchen wählen.
Ja, oder man trainiert es danach eben wieder, wenn man einmal um die Insel beim Fahrrad fährt oder ein bisschen wandern geht.
Oder die bereits erwähnten Dünen runter und wieder locken. Dann hat man auf jeden Fall alles wieder abtrainiert,
ganz genau. Und was ich ja schon erwähnt hatte, ist, dass die Kirsche mittlerweile vom Wein sehr verdrängt wird in Traverse City. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele Weingüter mittlerweile um die Region. Das ist vom Breitengrad ein bisschen südlicher sogar, als wir liegen. Also es ist der 45. Breitengrad, der läuft quasi direkt nördlich von Traverse City.
Ja.
Und wir sind hier in Deutschland hier, glaube ich, bei 49 oder so. Auf jeden Fall deutlich weiter nördlich.
Ja.
Der 45. ist, glaube ich, so Südfrankreich ungefähr, Bordeaux, die Ecke. Also nur damit man mal weiß, dass man denkt immer, das ist der Norden der USA, da muss es doch immer kalt sein und warum wächst da Wein? Aber nein, das liegt tatsächlich südlicher als wir.
Also wenn es wie Südfrankreich liegt, ne? In Südfrankreich habe ich mir sagen, das soll es auch Wein geben.
Ja, das Klima ist auch einfach super. Also man hat da viel Wasserfläche, es ist im Winter teilweise so viel Schnee, dass der Schnee die Reben zudeckt und die dadurch nicht erfrieren. Das ist der Schutz. Und die Böden sind gut, das Klima ist gut und man hat Hänge, man hat sind diese Höhenlagen und die Weingüter sind ja da ganz anders als hier. Also bei uns an der Mosel zum Beispiel, das sind ja alles so alteingesessene kleine Weingüter.
Ja.
Aber da wird das ja immer richtig schön zelebriert und große Tasting Rooms und Shops natürlich. Kann sich da durch die Keller führen lassen und so weiter. Hat natürlich nicht so diese Historie. Ich sag mal, der Weinbau geht so auf die 80er zurück oder so. Als
das, ja gut, das ist
das sagen, schon etwas länger. Sagen die aber auch selber, alles, was so früher war, konnte man nicht trinken. Das war dann so ein bisschen gezuckerter Traubensaft oder cool. Ein bisschen zugesetzt mit Alkohol. Aber mittlerweile, das ist wirklich sehr lecker. Ich finde es immer sehr schade, dass man die Weide hier nicht bekommt, weil wirklich leckere Weißweine gerade da oben hergestellt werden. Aber das ist, die kriegen gerade so der lokalen Markt.
Das
sind alles kleinere Mengen. Wie gesagt, für Tastings ganz gut. Man kann es in den Restaurants vor Ort überall trinken, aber leider nicht international. Man kann sich ja vielleicht eine als Souvenir
mitnehmen. Ja, muss man denn dann mitnehmen, ganz genau. Hatte ich neulich auch gerade in einem anderen Podcast auch ein völlig unerwartetes Weinanbaugebiet für Texas gewesen. Ja, Kiste hier dann natürlich auch den Wein nicht, aber ist vielleicht auch ganz schön, ne?
Ja.
Dass man nicht immer alles mit nach Hause schleppt und zu Hause trinkt und schmeckt es dann so ein
bisschen. Genau, das ist auch nämlich dieses Phänomen, dass man zu seinem Urlaub was trinkt und denkt sich, auch zu Hause ist es bestimmt genauso lecker und dann ist es einfach nicht nah, weil die Atmosphäre, weil die
Atmosphäre ist so. Genau. Oh Mann, also man könnte dir stundenlang zuhören. Wir hüpfen jetzt doch mal zwei Schritte weiter und überlegen uns oder du zeigst uns, wie dein perfekter Tag aussieht oder nicht der perfekte Tag, sondern der perfekte Michigan-Aufenthalt. Das ist nicht ein Tag, sondern
das sind mehrere Tage.
Logischerweise mehrere Tage. Also ganz ehrlich, wenn ich mir das jetzt so anhöre, das ist eine komplette Sommerreise, die man da, finde ich, da verbringen
kann. Ja, kann man.
Und Leute, machst du mindestens 14 Tage mit 3 Tagen Detroit. Mhm. Achso, jetzt nehme ich es vorweg, du erzählst es. Jetzt wie sieht's aus?
Ja, man kann wirklich seinen ganzen Urlaub in Michigan verbringen.
Genau.
Es bietet sich allerdings auch super an, wie gesagt, das im Rahmen der Rundreise, um die großen Seen zu machen, dass man Chicago noch mitnimmt und Illinois. Und auf der anderen Seite des Lake Michigan liegt ja noch Wisconsin. Man kann auch nach Minnesota hochfahren, in Mississippi entlang und so weiter. Also die gesamte Region der großen Seen steht dem eigentlich auch in nichts nach. Also Michigan liegt so mitten im Zentrum, ist auch mit der längsten Küste versehen von über 5000 Kilometern. Also das weiß man ja auch nicht unbedingt, dass Michigan die von allen Bundesstaaten Nee, hinter Alaska die zweitlängste Küste
überhaupt. Eben erwartet man ja nicht, weil es ja nicht am Meer liegt.
Genau. Aber ja, man kann, wie gesagt, auch seinen ganzen Urlaub natürlich super in Michigan verbringen. Langer Flug, beziehungsweise vergleichsweise kurz, im Gegensatz zu anderen, mit circa 8,5 Stunden von Deutschland aus. Ich fahre immer gerne erst nicht nach Detroit, sondern leg's ans Ende, weil man da ja am Anfang meistens noch ein bisschen Jetlag hat, abends schnell müde ist, und Detroit hat einfach auch super Nachtleben. Also deshalb sollte man das vielleicht eher ans Ende legen.
Guter Hinweis. Ich mache meine Rundtour mit entweder Auto oder Campervan und dann gebe ich das Auto auch ab. Oder?
Genau, richtig.
In Detroit brauche ich es nicht.
Brauchst du kein Auto? Nee, du kannst ein Auto in Detroit auch gut nutzen, aber dann kommst du auch super ohne zurecht. Okay. Also ich würde mir das Auto am Flughafen holen, dann nicht nach Detroit, sondern in die andere Richtung. Also der Flughafen liegt so ungefähr mittig zwischen Detroit und Ann Arbor. Das ist eben die College-Stadt, die ich eben gesagt hatte schon. Wirklich ganz zauberhafter Start. Und das ist so ein bisschen auch vom Thema her ein super Start, weil man da überall ja diese University of Michigan, man sieht also, da läuft durch den Ort, hat überall die Geschäfte, wo man die Kleidung mit dem Michigan-Schriftzug, also das ist so eine super Einführung auch irgendwie in den Urlaub, in den Staat.
Da weißt du, wo du bist,
genau. Verbringst erstmal da eine entspannte Nacht, guckst dir da den Ort so ein bisschen schön an, und dann würde ich tatsächlich, wie gesagt, einmal quer durchfahren. Nehme ich vielleicht noch die zweitgrößte Stadt Michigans mit, das Grand Rapids, die liegt auch an der Westseite, nicht ganz an der Küste, hat aber auch viel zu bieten, also viel so im Bereich Kunst, Museen und so weiter. Es gibt einen riesen Skulpturenpark, was ganz cool ist, ist auch Beer City USA, ich weiß, Brauereien gibt's überall, aber da besonders viele. Und ja, dann reise ich wirklich ganz entspannt die Küste hoch, also von Beachtown zu Beachtown, bisschen Wassersport, bisschen am Strand entspannen, mach dann vielleicht auch ein bisschen längeren Stopp in Traverse City, weil es da wirklich sehr, sehr viel zu machen gibt, sehr viele Aktivitäten auch außerhalb der Weingüter und der Dünen.
Ja.
Auch da total entspannt. Wirklich eine nette, super nette Innenstadt mit tollen Geschäften auch, mit super Restaurants, aber auch zum Bummeln. Klasse. Auch hier entlang der, also ein bisschen außerhalb der Stadt gibt es noch so einen etwas längeren Strand, wo sich ganz viele Strandhotels wirklich direkt, also mit eigenem Strand wirklich direkt vor der Haustür befinden, oder auch B&Bs, ganz schön. Und dann fahre ich hoch Richtung Norden über Mackinac Island, paar auf die obere Halbinsel, die wir jetzt so ein bisschen links liegen gelassen haben, außer die Pictured Rocks vielleicht. Aber da gibt es noch, du kannst ja noch ein bisschen länger da rumfahren. Da gibt es dann auch so ein bisschen, ja, Berge nicht wirklich, aber so ein bisschen mittelgebirgsmäßig. Ja. Ne? Also Landschaften, Wald ohne Ende.
Ja.
Kannst da viele Wanderungen machen, auf so Aussichtspunkte hochlaufen und so weiter. Und dann fährst du immer an der anderen Seite, an der Ostküste, die wir jetzt wirklich nicht so wirklich besprochen haben, aber auch ganz schön ist und eben mit der Sunrise Coast genannt wird, weil es eben an der Ostseite liegt. Da kann man die Sonnenaufgänge eher beobachten.
Ja.
Fährt man eben vielleicht mit einem Stopp in Frankenmuth wieder zurück nach Detroit, und da verbringt man dann noch ein paar Tage.
Okay. So, Abschluss der Michigan-Tour. Schön. Last but not least, wir fragen immer, gibt es irgendwas, was dich besonders überrascht hat, oder ja, was wirklich so nachhaltig im Kopf drin ist, wo du das muss ich jetzt auch nochmal erzählen.
Ja, ich habe es ja schon mal einmal am Anfang erwähnt, aber wo ich zum ersten Mal in die Region kam, einfach diese unvorstellbare Größe der Seen, der großen Seen. Also, wie gesagt, man hat immer dieses Label, das ist ein See, kann ja nicht so beeindruckend sein, aber es ist einfach wie am Meer, man hat nur kein Salz, so diesen Salzgeruch in der Luft. Aber sonst ist es wirklich eins zu eins mit dem Wellengang und den Städtchen mit den Leuchttürmen. Michigan hat übrigens die meisten Leuchttürme von allen Bundesstaaten mit 129.
Bei 5000 Kilometer Küste wie in den Bus,
das sie genau haben. Ne? Und es ist, ja, ich sag's immer wieder, es ist wie am Meer. Und außerdem, dass es wirklich überall einfach nett, idyllisch, entspannt ist. Man hat da überhaupt keinen Stress, man kann gut mit dem Auto super durch die Gegend fahren, ohne große Staus und so weiter, oder überhaupt ohne Staus außerhalb der Stadt jetzt. Und außerdem natürlich auch die
guter Hinweis.
Absolut. Also
Staus hat man oft sonst, ne?
Ja, Bundesstaaten. Genau, Kalifornien, glaube ich, stehst du fast nur im Stau teilweise. Wenn du einmal aus Detroit raus bist, und selbst da, also auch da ist es recht entspannt.
Ja, und wie du gesagt hast, ne, wenn ich das wirklich ans Ende meines Urlaubs packe in Detroit, dann gebe ich das Auto ja eh ab und kann die Stadt ohne Auto. Also,
genau. Und natürlich die absolut positive Entwicklung Detroits, das hat mich auch überrascht. Ja. Also ich begleite jetzt den Staat schon seit ungefähr 10 Jahren. Ja. Bin auch immer wieder mal da, teilweise auch zweimal im Jahr. Und was sich da in kurzer Zeit immer wieder zwischen den Aufenthalten wieder getan hat zum Positiven in Detroit, das ist absolut faszinierend. Also das ist, da bin ich sehr froh, dass ich das miterleben kann, durfte und immer noch weiter darf. Diese Stadt ist mir wirklich auch sehr ans Herz gewachsen.
Ach, klasse. Ja, also das ist jetzt der dritte Spoiler-Annahme. Detroit kommt später auch noch. In circa 4 Wochen wird uns Philipp dazu noch mehr erzählen. Also ich glaube, unsere Zuhörer, und ich muss ja auch gestehen, ich bin selbst noch nicht in Michigan gewesen, das wird sich ganz sehr schnell ändern. Und ich glaube, die Zuhörer haben jetzt auch wirklich einen tollen Eindruck bekommen, dass einer der nächsten Sommerurlaube nach Michigan gehen.
Sollte so sein.
Entweder zu zweit, auch als Familie ideal geeignet. Philipp, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst, dass du uns so viel über diesen wundervollen Start erzählt hast.
Vielen Dank.
Der Start am See, / Meer, könnte man fast sagen.
Dein offizieller Spitzname ist der Great Lakes State.
Der Great Lakes State, absolut. Ja, das war der heutige Meine Reise Podcast USA. Es ging mit Philipp und Florian um Michigan und in 2 Wochen gibt es dann den nächsten Podcast. Vielen Dank. Und tschüss.